zweiten Fokus kommen. Im zweiten Fokus geht es um ein Buch von Mariam Sutter und Natalia Widmer. She
Journalistinnen Natalia Widmer und Mariam Sutter haben ihr zweites Buch geschrieben. Ich habe mit Natalia Widmer über Niemals aus Liebe Männergewalt an Frauen gesprochen.
Radia.
Con micrófono y megáfono en mano. Derrumbando el patriarcado.
Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
Mit Mikrofon und Megafon gegen das Patriarchat.
Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
Radia fights patriarchy with megaphones and
microphones.
Bil mikrofon da te nizamel ebevi.
Mikrofonima komentarišemo i izazivamo patriarhalni sistem.
De mikrofon nu combaton e desafion le sistem patriarcal.
Col microfono e il megafono contro il patriarcato.
Und Miriam Sutter hat ein Buch geschrieben. Es heißt «Niemals aus Liebe – Männergewalt an Frauen». Und es ist euer zweites Buch. Zuvor habt ihr das Buch «Hast du Nein gesagt?» geschrieben. Wie ist es zu diesem zweiten Buch gekommen und wieso habt ihr es geschrieben?
Ja, also wir haben eigentlich schon während der Arbeit in unserem ersten Buch gemerkt, dass die Täterperspektive uns auch interessiert, beziehungsweise dass es schwierig ist, ein ganzes Bild zu erzählen, wenn man nur von der Seite der Betroffenen her argumentiert. Wir mussten dann beim ersten Buch aber natürlich Cuts machen und uns entscheiden für einen Fokus. Und so ist es rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Aber halt eben genau durch die Arbeit daran haben wir gemerkt, dass wir viele offene Fragen haben, die wir uns nicht gerne stellen würden. Allen voran halt schon auf die Frage, was passiert in der Täterarbeit, in der Prävention oder auch ja in der Arbeit, nachdem eine Tat passiert ist. Natürlich auch, weil wir ein Stück weit nicht davon ausgehen, dass einfach ein Gefängnisaufenthalt eine Person verändert in irgendeiner Form oder dazu führt, dass ein gesellschaftlicher Wandel passiert. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, durch die Arbeit im ersten Buch, durch die Gespräche mit den Betroffenen, wir waren damals ja auch am Gericht, einfach nicht sonderlich viel, was das für Männer sind, die diese Gewalt ausüben und dass das eben nicht die Männer sind, die Gesellschaft uns weismachen möchte, dass die hauptsächlich Täter sind.
Und was sind es denn für Männer, die Gewalt ausüben?
Ja, also ich meine, wir haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, also es wäre jetzt schwer, das kurz, oder ein ganzes Kapitel zumindest, das kurz zusammenzufassen, aber ich glaube, der wichtigste Faktor, es sind einfach in den allerseltensten Fällen, also gerade bei patriarchaler Gewalt, sind es in allerseltensten Fällen die Fremden. Also natürlich kommt das vor, also es kommt vor, dass Männer aus dem Gebüsch springen oder im dunklen Parkhaus jemandem sexualisierte Gewalt antun oder eine Frau ermorden im Rahmen eines Amoklaufs oder ähnlichem. Wir wollen sie überhaupt nicht irgendwie runterspielen. Aber zumindest in der Schweiz oder beziehungsweise schon auch weltweit ist der größte, der Löwenanteil davon ist eigentlich immer, oder der größte Anteil davon sind immer Männer, die diese Frauen gekannt haben, die entweder familiär oder in einer Beziehung dazu stehen oder ja Partner, Ex-Partner. Und ich glaube, das ist schon das erste Vorurteil, wenn man über patriarchale Gewalt spricht, dass man ja nicht immer nur zeigen kann, das sind die anderen, das sind die Fremden und Fremden halt im doppelten Sinn, also die Fremden, die man nicht kennt, diese Monster, aber auch natürlich der rassifizierte Narrativ, dass man patriarchale Gewalt importieren würde und so weiter und so fort. Und das ist alles einfach per se statistisch falsch. Also es sind allermeistens Männer aus dem engen, nahen Umfeld dieser Betroffenen. Und dort eine Kategorisierung zu finden, ist relativ schwierig. Also es sind Männer aus allen sozialen Schichten, mit allen Bildungshintergründen, mit allen Religionshintergründen, mit allen politischen Hintergründen. Also ja, es gibt gemeinsame Nenner, es gibt keine gemeinsamen Nenner, aber es gibt natürlich Faktoren, bei denen sich Kausalitäten finden lassen. Also zum Beispiel Männer, die selber Gewalt erfahren haben oder die selber nicht gelernt haben, eigene Grenzen und Grenzen von anderen Personen wahrzunehmen. Es sind oft Männer mit sehr, sehr patriarchalen Vorstellungen, wobei das eben nicht zwingend bedeutet, dass sie irgendwie recht wählen oder so, sondern es geht tiefer. Männer mit tiefen Frustrationstoleranzen, mit schlechtem Umgang mit den eigenen Emotionen. Aber man könnte nicht sagen, das sind immer die, weil es wirklich ein sehr, sehr breites Feld ist.
Mhm. Ihr sprecht im Buch ja auch viel darüber, ebenso wo diese Gewalt anfängt und wie die danach aussieht. Also ihr habt auch so, ihr beschreibt eigentlich im Buch auch diesen Ablauf, wie es zum Teil anfängt, bis es dann am Schluss in einem Feminizid endet. Und zum Beispiel beschreibt ihr, dass es zum Beispiel mit Lovebombing anfangen kann. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Also auch hier bewegen wir uns natürlich in einer Ebene von, es sind viele Fälle, die darunter fallen, aber jeder Fall ist individuell und so weiter. Aber oftmals ähneln sich, also wenn wir jetzt wirklich von der partnerschaftlichen Gewalt sprechen und ein bisschen trennen von der sexualisierten Gewalt im Bewusstsein oder oft zusammenfällt, dann sind es oft Männer, die einfach sehr früh eine sehr intensive Beziehung eingehen mit den betroffenen Frauen und sie dadurch sehr eng an sich binden. Und dieses eng an sich binden kann im ersten Moment, wie du gesagt hast, wie Lovebombing wirken. Das heißt, sehr viel Nähe, sehr viele Komplimente, sehr früh, sehr intensive Liebesbekundungen, vielleicht ein frühes Zusammenziehen. Wir machen alles zusammen, gibt es noch einen Doppelpack. Es ist nur noch wir und nicht ich, du und ich. Und das kann natürlich sehr positiv wahrgenommen werden. Also wir werden ja auch so erzogen, dass wir lernen bis heute, dass wir uns ja aufgeben sollten und müssten in romantischen Beziehungen. Und das kann, eben muss nicht, aber es kann einfach sehr oft dazu führen, dass dieses Lovebombing, diese Intensität in Kontrolle umschlägt. Also eben, du hast ja mich, wozu brauchst du andere Freundinnen? Du kannst ja mit mir weggehen, warum willst du den Ausgang? Warum brauchst du überhaupt ein Handy? Du kannst ja mit mir sprechen. Warum musst du zur Arbeit gehen? Ich sorge für dich. Und das führt oder kann zunehmend zu Isolation führen, zu Kontrolle. Und aus der Kontrolle erwächst dann einfach sehr oft Gewalt in dem Moment, in dem die Frau sich dieser Kontrolle zum ersten Mal widersetzt. Also blöd gesagt, wenn beide PartnerInnen das mitspielen, dann kann es sein, dass es sehr lange gut geht gegen außen. Natürlich leidet die Betroffene. Aber gegen außen kann es oft wirken wie eine sehr harmonische, sehr liebevolle Beziehung bis zu dem Moment, in dem sie sich der Kontrolle oder dieser Anspruchshaltung entzieht. Und dann kann das in Gewalt bis hin zu einem Femizid oder Feminizid, wie du gesagt hast, kippen.
Und genau zum Wort Femizid. Eben wir bei Radio Lora benutzen das Wort Feminizid. Wieso habt ihr euch für das Wort Femizid entschieden? Was war da die Überlegung?
Ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, weil das der Teil ist, den Miriam übernommen hat. Das hat da sehr viel Arbeit geleistet, auch in Austausch mit Stopp Femizide, mit dieser Gruppierung. Soweit mir ist, führen wir im Buch das ja auch aus, dass es diese beiden Begrifflichkeiten gibt. Wir haben uns einfach der Verständlichkeit oder der breiten Bekanntschaft willen für Femizid entschieden, in der Hoffnung, dass wir es schaffen, vor allem in dem ersten Kapitel des Buches sehr oft aufzuzeigen, dass sehr tief aufzuzeigen, dass das diese staatliche Gewalt oder der Einfluss des Staates, der die Frauen oder die hinter Personen nicht schützt, immer eine Rolle spielt. Also für uns ist es vielleicht fast schon synonym verwendbar vor diesem Hintergrund.
Alles klar. Was kann konkret getan werden gegen Gewalt an Frauen?
Also im Endeffekt braucht es ja ein gesellschaftliches Umdenken und ein Umdenken vor allem, also nein, hauptsächlich bei den Männern, dass Männer anfangen, Frauen als gleichwertige Subjekte wahrzunehmen, nicht mehr zu objektifizieren und als fühlende, lebende Wesen zu betrachten über alle Klassen hinweg. Und gleichzeitig natürlich, dass Männer einfach auch anfangen, ihre Emotionen oder ihre anerzogenen Anspruchshaltungen und Ähnliches, dass sie ja im Einzelfall sehr oft gar nicht können. Ich will niemanden in Schutz nehmen, aber es kommt hier in einem größeren Rahmen. Es geht ja nicht jemand, der das entscheidet. Dass sie lernen, damit umzugehen, lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, lernen, über Emotionen zu sprechen, lernen, andere Wege zu finden, lernen, zu erkennen, wo sie patriarchale Muster haben, wo sie gewaltaffine Muster aufweisen, also in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt. Das wäre so auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene und auf einer politischen Ebene braucht es einfach zum einen einen besseren Schutz der Betroffenen. Das ist natürlich Symptombekämpfung, aber das eine geht nicht ohne das andere. Wir können das nicht von heute auf morgen ändern. Aber wir brauchen mehr Plätze in Frauenhäusern, wir brauchen mehr Frauenhäuser, wir brauchen niederschwelligere, 24 Stunden erreichbare, finanzierbare Angebote zum Opferschutz und gleichzeitig brauchen wir sehr viel mehr Täterarbeit. Wir haben uns, als wir ein Buch geschrieben haben, immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, kann man uns das vorhalten, dass wir quasi sagen, ja, wir wünschen uns mehr Aufmerksamkeit für die Täter. Und jetzt, wo wir fertig sind, können wir eigentlich ganz klar sagen, ja, aber nur, weil wir Täterarbeit als Opferschutz verstehen. Nicht nur wir, sondern eigentlich auch alle ExpertInnen, die in dem Bereich arbeiten. weil wir wollen ja, dass diese Gewalt aufhört. Und dazu müssen wir uns mit der gewaltausübenden Gruppe auseinandersetzen und Möglichkeiten schaffen, diese Haltungen, diese Ansichten zu kontrollieren und umzulernen. Und ja, das heißt aber auch, wo das nicht möglich ist, Wege zu finden, diese Personen aus einem Kontext auszuschließen, weil, wie schon gesagt, der Opferschutz geht immer vor.
Es geht im Buch auch darum, dass Feminizide oder Femizide als solche benannt werden müssen und dass sie deswegen eigentlich auch separat ausgewiesen werden sollten in der Statistik.
Mhm.
Kannst du dazu noch etwas sagen? Wieso ist das wichtig?
Ja, weil ein Problem wird juristisch oder politisch, zumindest so wie das System heute funktioniert, ja nur dann wahrgenommen, wenn es benennbar ist. Und also wir merken das ja auch, wie viel darüber gestritten wird, was ist ein Feminizid, wann ist ein Feminizid, wann ist was. Und ich glaube, wir müssen diese Zahlen einfach erfassen, um überhaupt ein Bild zu schaffen von der Problemlage geschlechtsspezifischer Gewalt. Ein Beispiel davon wären ja die Vergewaltigungen in der Ehe zum Beispiel, die in der Schweiz eher seit 2004 ein Anzeigedelikt, Entschuldigung, ein Offizialdelikt sind kein Anzeigedelikt mehr. Und nur wenn wir sowas anfangen zu erfassen, konnten wir überhaupt erst feststellen, wie viel sexualisierte Gewalt innerhalb von Beziehungen, Paarbeziehungen und Ehen stattfindet. Und ähnlich verhält es sich mit den Femiziden. Wenn wir richtige Mittel wollen, überall werden Zahlen verlangt, überall braucht es Statistiken. Wir müssen diese benennen, wir müssen zeigen, wie viele es waren. Weil, ja, es hat leider so funktioniert, dass Gelder nur gesprochen werden, wenn eine Zahl vorhanden ist und das Problem auch nur dann ernst genommen wird. Und wir sehen das ja auch bei den Kommentaren unter unseren Lesungen oder Ähnliches. Immer wieder ja Gewalt, häusliche Gewalt generell ist ein Problem, Männer sind auch Opfer und so weiter. Niemand hat das jemals bestritten. Aber in der größeren Häufigkeit sind Frauen oder sind Personen die Betroffenen. Und entsprechend müssen wir diese Zahlen noch erfassen.
Vor allem du hast für das Buch sehr viele Gerichtsprozesse besucht von eben Tätern. Mhm. Allgemein, wie war es für euch, dieses Buch zu schreiben?
Anstrengend. Ich glaube, es war viel anstrengender als das erste Buch. Wir haben viel, viel mehr Rechercheleistung geleistet. Das ist wirklich ein Vielfaches, ein Mehrfaches. Es war emotional anstrengend. Ich glaube, das haben wir auch in unserer Vernissage gesagt. Ich glaube, wir haben hier einfach eine gewisse Deformation professionell oder eine gewisse Abstumpfung, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Ich empfinde aber eigentlich nicht das negativ, dass wir weniger empfindlich auf die Themen reagieren als vielleicht jemand, der neu sich mit den Themen auseinandersetzt oder dass er konsumiert, sage ich jetzt mal, als dazu zu arbeiten. Das geht ja auch damit einher, dass wir schon sehr lange uns damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, es gab auch trotzdem einfach sehr viele so ethische Fragen oder arbeitstechnische Fragen, die wir uns immer wieder stellen mussten, an denen wir uns aufreiben mussten. Sachen wie, lassen wir Täter zu Wort kommen? Beschreiben wir diese Prozesse? Beschreiben wir die Gewalttaten? Wem geben wir eine Stimme? Welchen Platz schaffen wir? Welche Themen möchten wir ansprechen? Welche Themen könnten instrumentalisiert werden, wenn man es falsch versteht und so weiter? Und ich glaube, das war schon einfach sehr anstrengend. Und ich kann nur wiederholen, was wir eigentlich beide immer wieder sagen, es hilft, sowas zu zweit zu machen und jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann und einfach auch mal austropfen kann, wenn es dann zu viel wird.
Mhm. Wie sind die Reaktionen bis jetzt so auf das Buch? Kannst du da schon etwas dazu sagen?
Die Reaktionen sind eigentlich sehr positiv soweit. Ich muss aber auch sagen, dass wir relativ wenig mediale Reaktionen hatten bis jetzt. Sie können sich vorstellen, dass das noch kommt im Rahmen der 16 Tage. Mhm. Was wir bis jetzt gehört und gemacht haben, war eigentlich durchaus positiv. Leute sind natürlich schockiert. Aber ich glaube, wir haben das gleiche Problem, das viele Autorinnen vielleicht in unserem Feld haben. Also das wissen wir auch von anderen, mit denen wir uns austauschen, allen voran, zum Beispiel Agota Lavoyer, dass sich halt hauptsächlich Personen für diese Bücher interessieren, die selber auf der betroffenen Seite stehen. Also es sind halt wirklich hauptsächlich Frauen und Hinterpersonen, die in unsere Lesungen kommen. Es sind ausschließlich bis jetzt Frauen gewesen, die uns interviewt haben. Also wirklich, wir hatten nicht mit einem Cis-Mann gesprochen. Und das war beim letzten Buch halt auch schon so. Und auch bei den letzten Lesungen, so natürlich in der Vernissage hat es relativ viele Männer, aber da kommen ja auch alle unsere Freunde und Ähnliches. aber das Interesse von Seiten der Männer, dass sie halt ihren Teil wahrnehmen in diesem Ganzen und vielleicht auch sich schaffen, von dem zu lösen, dass, oh, ja, ihr sagt ja nur, ich bin der Böse und das, mit dem will ich mich nicht konfrontieren und ich will hier nicht irgendwie den die Schuld auf mich laden, dass man irgendwie schafft, über das hinwegzukommen, zu sagen, ich kann ja anerkennen, dass meine Gruppe ein Teil des Problems ist, ohne dass ich mich selber irgendwie in eine Opferrolle dränge. Wir brauchen halt alle, die mitmachen. Und ich glaube, das wäre so mein großer Wunsch, dass wir einfach mehr Reaktionen bekommen von Männern hauptsächlich.
Ja, vielen Dank. Was wir die Leute immer noch fragen, ist, ob sie noch einen Liederwunsch hätten.
Oh, ich wünsche mir Touch Me Again von den Patrol Girls.
Sehr gut. Ja, dann danke ich dir vielmals.
Danke dir für deine Zeit und das Interesse.
Agenda. Wir bringen euch feministische Veranstaltungen direkt in die Ohrmuschel.
Dienstag, 5. November. Ni una menos zu Besuch im Kasama. Diesen Dienstag im FLK ist Ni una menos zu Besuch und erzählt von ihren Zielen und Aktivitäten. Außerdem wird über den 25. November informiert. Ab 19 Uhr gibt es Essen und ab 20 Uhr beginnt die Veranstaltung. Zur Veranstaltungsreihe Frauen, Sternchen, Lesben, Sternchen, Kasama ist ein feministischer mit wechselndem Programm für Frauen, Sternchen, Lesben, Sternchen und alle, die frauentypische Erfahrungen im Alltag machen. Das Ganze findet statt im Kasama an der Militärstraße 87a im Kreis 4.
Auch am Dienstag, am 5. November, gibt es die Sitzung der Arbeitsgruppe SOZPET im Streiki. Möchtest du dich aktiv für die Anliegen und das Wohl der AdressatInnen sozialpädagogischer Arbeit einsetzen? Für faire Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit? Für passende, engagierte Angebote für KlientInnen? Dann komm am Dienstag um 18 Uhr an die Sitzung der Arbeitsgruppe.
Mittwoch, 6. November. Corazones en Llamas. Soli Live-Musik und Performance im Streiki um 18 Uhr.
Ab jetzt jeden Mittwoch, ab dem 6. November, gibt es die Queer Bar im Parki. Sie schreiben, es ist vieles geplant, darunter Dykes on Mikes, Faggots and Their Friends Between Revolutions, heiße Getränke am Feuer und Verlieben am Speed Dating. Das Parki ist an der Wasserwerkstraße 101 in Zürich.
Am 9.11. findet Rap für Recht gegen Rechts im Profitreff statt, und zwar ab 20 Uhr. Der Erlös geht an die Freiplatzaktion. Mit einem Soli-Ticket finanzierst du also die rechtliche Beratung von Personen mit migrations- und asylrechtlichen Fragen. Für Menschen mit N- oder F-Ausweis oder auch für Menschen ohne Ausweis ist der Eintritt frei.
Und am Sonntag, am 10. November, findet der Inaya Soli-Flomi statt, ab 11 Uhr im Streikhaus. Und Inaya unterstützt geflüchtete Frauen und genderqueere Menschen. Damit kommen wir eigentlich auch schon ans Ende vom feministischen Info von heute, dem 4. November. Schön, habt ihr zugehört. Bleibt widerständig und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Schönen Abend noch und ihr hört jetzt noch Control von Lala und C.
T'es parti et tu reviens pas. C'est qu'une manière. Fais pas comme mon père. Où il est parti, c'est qu'on revient pas. Je me sens monté, je te sens oublié. Comme on s'est laissé. Tu te sens monté, tu te sens oublié. Comme on s'est laissé. Baby, rappelle-toi quand sous la lune on se fond. Fini les sensations, si chacun joue son rôle. C'est la fin du garçon, c'est pas toujours ce qu'on joue. Reste pas assise, ça te ressemble pas. Même si t'étais triste, faut que tu se consens. T'as voulu prendre l'air, moi j'ai pris la mer. Mais ici tout se point, je me sens monté, je te sens oublié, comme on s'est laissé. Tu te sens monté, tu te sens oublié, comme on s'est laissé.
c'est LOL sur Radio Lorraine.